schön. Ja.
Am Wegrand.
Jetzt so ein Feld mit so, so schön, Dämon. Ja, in dem Getreide.
Ein Podcast zum Aufblühen.
Das wäre eigentlich etwas, oder?
Wow, wir bleiben gerade statisch.
Mit dem Beat Fischer.
Und schauen uns das mal an.
Und dem Thies Wachter.
Der Mond?
Ja, der Klatschmond.
Beat, habe ich richtig gehört? Klatschmohn.
Ja, Klatschmohn heisst die Pflanze.
Jetzt ist es recht schwierig zum Klatschen, weil ich mit der einen Hand das Mikrofon hebe, dann kann ich nicht richtig klatschen. Tust du mal klatschen? Nein, ja, das Klatschen ist anders. Komm jetzt mal richtig.
Applaus, Mensch.
Was hat denn Dämon mit Applaus zu tun?
Ja, also ich finde es ein bisschen komisch. Früher hat man scheinbar so ein Blütenblatt genommen, eines von diesen Vieren, und so einen Kreis gemacht mit der Hand, mit dem Daumen und dem Zeigefinger und nachher drauf geklatscht.
Es gibt ein Loch.
Und es hat so geklatscht.
Ja. Mach's nochmal.
Mach's nochmal.
Also jetzt nimmt der Beat da ein Blütenblatt nach dem anderen raus, weg. Legt es zwischen Daumen und Zeigefinger, macht er so ein Grübchen dort. Legt es drauf. Und? Oh!
Das ist der Klatsch.
Von dem kommt Klatsch?
Ja, das ist der Name. Der deutsche Name von Klatsch.
Wer hat denn das gemacht?
Also, ich habe das gelesen. Früher haben das Buben gemacht, um den Mädchen zu imponieren. Und wenn es einen schönen Ton gab, so ein Klatschen, haben sie gehofft, dass es ein Küsschen gibt. Und wenn es einen ganz lauten Klatsch gab, einen Knauf sozusagen, haben sie sich noch etwas mehr erhofft.
Wann war das und wo?
Das habe ich gelesen, das ist eine Legende. Früher.
Früher halt.
Wunderbare Geschichte eigentlich. Also es gibt viele Geschichten, wenn man die Namen vielleicht anschaut.
Ja, ist gut.
Weil Pflanzen heisst ja auf Latinisch Papaver roheas. Und Papaver, das ist also die Gattung von diesen Mohn. Oder auch die Familie, Mohngewächs. Und
Papaver heisst die Familie?
Papaveraceae, also Mohngewächse. Und Gattung ist Mohn. Und der Name nimmt man an, kommt...
Jetzt hat er gerade einen Ausfall. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben gestern gegessen und unser Hirn ist noch nicht so schnell. Also ist er gleich.
Nein, der Name Papaver kommt aus dem Keltischen und leitet sich ab vom Wort Papa.
Ah, tatsächlich? Ja. Von Papa?
Ja. Papa. Und Papa ist eigentlich übersetzt Brei.
Brei?
Brei?
Ja. Also ein Brei, wo man geht. Und sehr wahrscheinlich ist es so, der Name Papaver bezieht sich nicht auf den Klatschmohn, sondern auf die nächverwandte Art Papaver somniferum, also den Schlafmohn.
Der Schlafmohn? Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also wenn meine Kinder mir früher Papa gesagt haben, dann haben sie eigentlich Brei gemeint.
Ja, sie wollen Brei.
Okay. Und was hat jetzt das mit dem Schlafmohn zu tun?
Also das wissen wir. Der Schlafmohn ist eine sehr giftige Pflanze mit Opiat, die man daraus herstellt.
Ah, das wissen wir.
Ja, das wissen wir. Und vor allem hat man ja früher, wenn die Kinder geschrien haben und man hat sie müssen ruhig stellen, hat man schnell in Brei ein bisschen vom Schlafmohn reingetan.
Das ist also wieder so eine Legende.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist tatsächlich passiert. Die Bauern hatten doch keine Zeit, irgendwie sich gross um Kind zu kümmern. Die mussten arbeiten und wenn sie rumgeschrien haben, hast du einfach etwas drin und dann sind sie ruhig gewesen.
Das ist bei uns eine Breitengrad.
Also, man muss vielleicht dort schauen, wo die Pflanze herkommt. Also wir sind im mediterranen Raum, aber das hat man sicher auch zu uns übergenommen.
Also wir sind jetzt zu Bern eigentlich, oder?
Aber die Pflanze, der Ursprung vom Schlafmohn.
Aber das ist ja nicht Schlafmohn.
Nein, aber auch der Klatschmohn kommt auch von diesem Gebiet. Also wir sind ja hier vor einem Getreidefeld, so einer Hartweizen. Und der Ursprung vom Klatschmohn liegt höchstwahrscheinlich auch so in den ersten Kulturen, wo der Mensch eben Getreide abgebaut hat. Das heisst mediterran, vorderen Orient. Und der hat eigentlich der Mensch die Pflanze, den Klatschmohn, immer mitgenommen. Dort, wo er eben Getreide abgebaut hat, schlussendlich auf der ganzen Welt. Also den Klatschmohn findest du auf der ganzen Welt.
Also mitgenommen ja nicht bewusst, oder? Einfach mitgeschleppt?
Ja, genau. Im Saatgut ist sie einfach mitgekommen, als blinder Passagier. Überhaupt nicht bewusst. Nein, es geht doch nicht um Schönheit, wie wir sie jetzt hier so gerne anschauen. Sondern es war einfach dabei gewesen. Und die Samen sind ja so etwas von klein und fein, sie sind einfach mit.
Das ist aber ein schöner blinder Passagier, muss ich sagen. Also es ist ein wahnsinnig so ein graziles Pflänzchen, rot. Das ist also wunderschön, wenn man so eine ganze Menge von diesen Blumen in dem Kornfeld drin hat, ist das eigentlich etwas, was dem Korn nicht schadet?
Nein. Also die Bauern haben es nicht gern, sie tun es einfach wegspritzen. weil sie es als Konkurrent empfindet. Und man sieht so in den Feldern, man hat nicht mehr so schön farbige Mohnfelder. Kornblumen ist noch drin, das ist auch eine typische Ackerbegleitflora. Siehst du sie dort?
Ja, genau. Also man könnte es euch sagen, wir haben nämlich ein Zeitchen gehabt, bis wir da rund um die Stadt herum überhaupt ein Kornfeld gefunden haben, das ein bisschen recht Papaver drin hat, oder?
Ja, und auch andere Ackerbegleitfloren. Nein, der Bauer macht das jetzt bewusst, dass er das eben nicht wegspritzt. Und darum haben wir jetzt hier ein wunderbares Feld gefunden und es ist einfach eine Pracht, das Meer. Und wenn wir uns die Blüten vielleicht mal anschauen, oder die ganze Pflanze, ich habe es ja gar noch nicht vorgestellt.
Ja, ich habe das Gefühl, Kari wissen, wie das aussieht. Aber wir müssen es halt doch noch genauer anschauen.
Einfach böcken, das längert uns. Nur ein bisschen böcken.
Okay, das schaffe ich noch.
Siehst du, die ist verzweigt. Das ist eine stattliche Pflanze, wenn ich so ein Exemplar vornehme. Und für mich ist wunderbar die borstige Behaarung von diesem Stängel.
Was ist da daran wunderbar?
Ja, das hat fast niemand so. Läng das mal an. Das kratzt.
Moment. Eigentlich wie ich heute. Ich habe nämlich nicht rasiert heute.
Ja, es ist wirklich ähnlich. Das Borstige und zeig mal bei dir. Ja, das kratzt auch ein bisschen. Du hast ein bisschen mehr Haar.
Das zeigt, was für eine innige Beziehung das wir zusammen haben, dass er mir da an die Backen darf streicheln, der Beat.
Und ich zu den Pflänzchen, wenn ich sie so streichle.
Ja, das ist so ein ähnliches. Du hast fast eine erotische Beziehung zu den Pflanzen eigentlich.
Das ist rein professionell.
Nein, professionell, okay.
Und die Blätter sind relativ unscheinbar so tief eingeschnitten, wie wir sie hier sehen. Die lassen wir. Aber toll ist, bevor sie blüht, sehen wir Knospen. Und du siehst, typischerweise sind die Knospen so gegen unten gerichtet hangend.
Ja.
Und das sind eigentlich zwei Kelchblätter. Und da siehst du, die richten sich jetzt auf, die Knospen. Und dann spalten sich die. Und ich tue jetzt hier ein bisschen nachhelfen. Zack. Und dann siehst du die zerknitterten, zusammengefalteten, intensiv rot blühenden Kronblätter, die so innen verpackt sind. Und die beiden Kelchblätter, die fallen sofort ab und die Blüte kann sich entfalten.
Das ist schön.
Siehst du, ich kann das einfach auffalten. Schau jetzt das, Atis. Holla du. Also ich meine, das ist wirklich Verpackungskunst, kannst du da sagen.
Ja, das ist also wirklich, es ist noch ein bisschen zerknittert, so wie man es noch glätten müsste.
Ja. Und dann, im Inneren, wenn ich die auftue, sehe ich alle Staubblätter, die schon parat sind.
Schwarz.
Ja, dunkel. Die Blüte ist sowieso ein Phänomen. Erstens, sie duftet nicht, aber sie leuchtet intensiv. Und sie gibt kein Nektar ab, aber dafür extrem viel Pollen. Ich habe gelesen, eine einzige Blüte produziert bis zu 2,5 Millionen Pollenkörner. Das ist eine riesige Zahl. Das musst du zuerst einmal produzieren. Eine einzige Blüte. Und nach Literatur ist das die zweithöchste Menge, die wir haben von der einheimischen Pflanzenart. Pfingstrose tut noch etwas mehr. Aber das ist das Number Two, kann man sagen. Das ist unglaublich. Und jetzt, wo wir die Blüte jetzt aufgetan haben, sehen wir das. Das ist ja alles voll. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen dran rötle, putsch, dann stübt es. Aber es stimmt nicht einfach so, sondern muss man sich holen. Und wir sehen hier gerade, wie die Pflanze funktioniert. Die hat eine zwitterige Blüte, also männlich und weiblich.
Jetzt muss ich einfach schnell einen Gedanken loswerden, weil es gibt so Parallelen zwischen dieser Blüte und dir. Du bist auch so ein bisschen zerknittert gewesen nach dem gestrigen Jassabend und entfaltest dich einfach mehr und mehr, jetzt, wenn du über die Blüte erzählst. Das ist mir jetzt einfach gerade aufgefallen.
Okay, das lasse ich einfach so stehen, ist das okay?
Ja, das ist gut. Was willst du jetzt noch über Twitterblüten und so noch theoretisieren?
Also, ich möchte noch sagen, der Jassob war also sehr gelungen. Ich bin also nicht irgendwie zerknittert ins Bett.
Nein, aber ich erinnere.
Wir lernen das jetzt nicht. Also, man sieht, im ersten Stadium ist sie männlich. Das heisst, die Pollen werden dargeboten. Und dann, wenn die Phase vorbei ist, wird sie weiblich. Und das sehen wir jetzt bei anderen Blüten sehr gut. Gehen wir da vielleicht schauen. Siehst du auf dem Göpfi, das ist der Fruchtknoten, die Striche.
Ja, das ist der dargebotene Pollen.
Ja, also nebendran, das ist die Narbe, die aktiv ist. Die Striche, das sind jetzt 12 da, es hat immer so etwa 8 bis 18 von diesen Strichen. Siehst du die auch an Ort?
Ja, und die bleibt dann dort. Also wenn die Blütenblätter wegfallen, dann sieht man das immer noch.
Ja, genau. Und das gibt dir dann Fruchtkapseln. Also, jetzt müssen wir schnell ein bisschen Biologie machen. Was passiert?
Man macht die ganze Zeit Biologie.
Ja, aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt gibt es Bestäubungsbiologie. Also, wenn die Blüte so offen ist, dann will sie ja immer das Gleiche sein, will gesehen werden. Da werden die Bestäuber angelockt. Das sind Bienen, also Wildbienen und Honigbienen. Nachher der Homali. oder Schwebfliegen. Und die kommen. Wir haben die zwar nicht so viel gesehen, obwohl die Pollenproduktion ist eigentlich am 10 Uhr am Morgen am höchsten. Also es ist nicht immer gleich. Und der soll die Bestäuber kommen. Und wir sehen auch, die Blütenblätter, die sind so etwas fragil. Die fallen ja fast ab, wenn jetzt der Wind kommt. Also die sind nicht länger als ein paar Stunden oder höchstens einen Tag sind die dran. Und wieder werden die angelockt. Und der, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Homali hinfliegt,
er macht jetzt mit der Hand, tut er ein Hummeli darstellen.
Und ich habe jetzt hier eine Blüte und du siehst sogar, dass im Zentrum von einem so einem Kronblatt noch, siehst du den dunklen Fleck?
Ja, den sehe ich.
Sehr gut, weil der weiss Hummeli oder der Bestäuber gerade dort muss ich fliegen, da gibt es den Pollen und der ist gerade am richtigen Ort.
Also das ist wie ein Haar auf einem Helikopterlandeplatz.
Das ist genau so, du musst gerade am richtigen Ort sein, weil wenn das Hummeli kommt, und das ist jetzt echt vor allem nur beim Hummeli, das Hummeli ist schon schwer, der geht dann aber das Kronblatt gerade weg manchmal, und es muss eigentlich auf den Fruchtknoten. Und dort muss es ja, weil es schon vielleicht bepudert ist am Bauch vom vorherigen Besuch mit dem Pollen. Und der hockt es genau auf dem Fruchtknoten und dann hat es die Fremdbestäubung.
Also die Blütenblätter sind drum so grazil und so fein, weil sie eben nicht wollen, dass man auf sie hockt.
Ja, die Pflanzen wollen, dass die Insekten, die Bestäubenden, ins Zentrum gehen. Aber zum Werbung machen braucht es das ganze Paket. Aber sie sind so fragil, wenn ein Insekt kommt, dann kann es einfach abgehen. Dann wissen sie, oh, da habe ich keine Hautsäcke, ich muss in die Mitte. Und dort wissen sie natürlich auch, dort kann ich meine Pollen fressen, dort kann ich meine Pollen sammeln. Und dann gehen sie dann weiter. Etwas habe ich jetzt vermisst, merke ich gerade.
Was?
Also es gibt einen ganz spannenden Partner, der die Pflanze hat. Das ist die Mohnmauerbiene. Kennst du die?
Nein.
Also die ist auch ganz, ganz selten. Ich bin vorhin ein bisschen schauen, weil die braucht einen offenen Boden. Und die macht im offenen Boden, tut das kleine Beinchen, das Loch graben, vielleicht 4 cm tief. Und das Bein geht tatsächlich die intensiv rot leuchtenden Kronblätter holen und tut die Röhre innerlich austapezieren mit dem Mohn. Und wir wissen nicht, wieso sie das macht.
Mir geht einfach der Schlafmohn nicht zum Kopf aus und der Brei aus dem Schlafmohn, wo man den Kindern... Also das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Aber kann man sich da auch betäuben mit dem da?
Eigentlich nicht, weil die Inhaltsstoffe, die Alkaloide fehlen. Also es ist auch giftig, der Klatschmohn, aber nur leicht giftig. Alles ist echt giftig. Was mir dafür sehr gut gefällt, wenn die Bestäubung durchgeführt wurde, siehst du, dass die Kapsel wächst. Und das sieht aus wie eine kleine Schlafmohnkapsel, wenn du das anschaust.
Ja, also ich weiss jetzt nicht genau, wie der Schlafmohn aussieht, aber ich nehme es jetzt an.
Das ist genau so eigentlich. Einfach ein bisschen grösser. Und das wird dann angeritzt und nachher tust du den Saft dort nehmen.
Im Schlafmohn?
Ja. Ich habe jetzt hier eine Pflanzenkapsel abgerissen und du siehst da den Saft.
Ja, so einen weissen, milchigen Saft.
Ja. Das ist typisch, dass die Pflanze auch so einen Saft hat. Und das ist eigentlich ähnlich der Saft wie der beim Schlafmohn. Und die Kapsel, die tue ich jetzt auch ein bisschen auf. Die ist jetzt noch nicht ganz reif. Und dann siehst du, ups, hat das viele Samen. Das sind extrem kleine Sämli, winzig. Siehst du die kleinen Pünktchen?
Ja, eben apropos Mohnsamen, also das, was man als Gewürz braucht, das ist doch schwarz.
Genau, die sind reif, aber das ist immer der Schlafmohn.
Wo man was?
Mohnbrötli hat, das ist nie der Klatschmohn.
Und da hat man nicht irgendwie Halluzinationen nachher?
Leider, also nein, hast nicht, du müsstest viel essen. Die Opiate sind ganz, ganz gering drin. Das heisst, du müsstest ziemlich viel essen.
Das heisst ja, dass eigentlich für die Mohnsamenproduktion muss man ja Schlafmohn haben, wo man dann auch gleichzeitig kann Opium produzieren oder was?
Also das ist dann ein Prozess noch, du sollst einfach den Saft sammeln.
Wo wird das vor allem gemacht?
Also in Tasmanien bin ich mal in einem Feld gelandet, wo die Bauern gekommen sind. Das war alles voll. Nein, das sind warme Gegenden, kann man sagen, im Mittelmeergebiet, vorderen Orient. Dort wird das gemacht.
Wieso sind die Bauern dort in Tasmanien?
Ja, weil ich nicht genau gewusst habe, was das für Felder sind. Dann bin ich mit dem Auto hingefahren und subito geht in die Felder rein und habe Freude gehabt. Wow, das ist alles Schlafmohn, kurz vor der Ernte. 5 Minuten später sind 3 Autos gekommen. Hey, was machen Sie da? Und so. Haben das Schild nicht gesehen. Was für ein Schild? Riesiges Schild, etwa 5 Meter gross, Keep Out. Den habe ich nicht gesehen. Ich bin nur gerade ins Feld hier mit diesen Opiumkapseln. Und dann hat es mir nachher gesagt, im Moment ist es so, dass so Busse vorbeikommen und ihre Ernte eigentlich aberntet. Also Räuber, böse. Aber ich bin denen lieb gewesen und haben uns länger unterhalten.
Das ist jetzt wieder eine lustige Geschichte. Also das zeigt auch wieder, dass der Beat, wenn er eine Pflanze sieht, eine Blume sieht, dann vergisst er alles rund um sich herum, sieht keine Schilder mehr und fährt einfach drauf los und läuft einfach mitten ins Feld rein.
Ja,
wir sind jetzt aber am Rand, also wirklich am Wegrand eines
Feldes. Es gibt aber noch andere Leute, die manchmal sehr gute Beobachter sind. Es gibt einen, der hat Français geheissen. Das ist
Français?
Français hat er geheissen, ja.
Ist das ein Franzose gewesen?
Nein, ich habe einen österreichisch-ungarischen Doppelbürger gesehen. Philosoph und Botaniker. Und der hat 1919 ein Patent eingereicht in Deutschland für einen Salzstreuer. Salzstreuer kennst du, oder?
Ja, das kenne ich, ja.
Also, ist gut.
Und nachher, also, wer kennt das nicht, einen Salzstreuer?
Aber einen ganz bestimmten. Er hat echt genau die Form von dieser Kapsel vom Klatschmohn imitiert. Weil jetzt haben wir hier gerade keine Reife. Da gibt es unten an dem Deckel, wo also die Narben sind, da gibt es da die Löcher. Und das ist eine sehr hohe Produktion von Samen hier drin, in einem, vielleicht so 2.000 bis 5.000. Und die sind ja so fein. Und nachher ist die ganze Pflanze so im Wind, wenn das so windet, ist das so, dass der Wind reinkommt und es gibt eine kleine Turbulenz und dann tut es die Samen durch die kleinen Poren rausstreuen. Vielleicht in einem Radius vielleicht von 4 Metern. Wenn es natürlich mehr Wind hat, tut sie sich noch weiter verwehen.
Jetzt, tust du fast so ein bisschen, jetzt macht der Beat so ein bisschen, fast ein bisschen wie Eurythmie. Also tut er so schwunghafte, windige Bewegungen mit dem Arm machen. Wir sind eben da auch gerade in der Nähe von einer Rudolf Steiner Show, vielleicht drum.
Das ist. Und wieder weiter das beobachtet. Und ich dachte, ja, das ist ja ziemlich clever, so kann ich mein Salz vielleicht auch verstreuen. Es hat einen Haken, weil die Pflanze ist eigentlich so eingerichtet, dass das Salz auf alle richtig verstreut. Und ein guter Salzstreuer will schon eine zielgerichtete
Streuung. Das heisst, das Patent von dem Herrn Français ist nicht gross rausgekommen?
Nein, aber es ist wichtig gewesen, weil es ist echt der Anfang von dem Forschungszweig von der Bionik, wo man also rausgeht als Mensch und beobachtet, was bietet die Natur und nachher das technisch nachvollziehen. Weißt, der Klettverschluss ist ein gutes Beispiel, oder? Da hat man ja auch gesehen, Kletten, die Pflanzen, die können wir übrigens im Herbst anschauen und Klettverschluss brauche ich mir als Mensch und das ist ganz klar abgeschaut. Und da der Salzstreuer eben auch.
Das sind so die Legenden, die Botaniker gerne erzählen, um sich ein bisschen wichtig zu machen.
Weiss ich jetzt nicht, was das soll. Musst du dir das mal vorstellen, das ist so etwas Geniales.
Ja, ich meine, ich wollte jetzt nicht mit dir über den Klettverschluss streiten.
Gut, ich sage noch mal.
Du, aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Also, jetzt hast du gesagt, der Mond stört eigentlich nicht. Und wieso stört er dann die Bauern, wenn er nicht stört?
Wenn man das Feld gerade auf dieser Seite anschaut, das ist ein anderer Weizen, viel dichter. Das wächst alles viel dichter. Der hier, der Bauer hat das ein bisschen lockerer.
Also mehr Ertrag ohne?
Und vor allem musst du auch nicht so gut gross reinigen, obwohl die Körner vom Getreide kannst du da gut trennen mit diesen ganz feinen, kleinen Sämli vom Mohn.
Ja.
Das ist wirklich der Hauptlebensraum, den der Klatschmohn hat. Das ist ein Acherbegleiter. Und zwar liebt er, oder er braucht sogar, die kleine Zerstörung vom Boden, dass also der Bauer kommt achern. Und die Sämli, die er eben zu Abertausenden produzieren kann, die können im Boden warten, 10 Jahre vielleicht. Aber nur die obersten Schichten sind jeweils keimfähig. Also wenn der Bauer kommt achern, dann werden die so durcheinander gemacht im Boden und die zu oberst, die können dann anfangen zu keimen.
Das ist jetzt auch wieder eine schöne Symbolik, die einfach zeigt, dass auch durch eine Zerstörung etwas Schönes kann keimen.
Kann man schon so sagen. Oder wo siehst du sonst? Das sind so Schottflächen, Ruderalflächen, Bahnböschungen, wo eben immer ein bisschen Durcheinander ist mit dem Boden. Dort geht er gut.
Weißt du, was mir auffällt? Das Rot von dem Mond erinnert mich an das Ferrari-Rot von meinem Velo, das da hinten steht.
Ja und nein. Wenn ich hier reinschaue, sehe ich die Variabilität von dem Rot ist ja schon gross. Also das ist viel bleicher da, das ist viel intensiver.
Es ja, das, was du jetzt gerade ausgepackt hast, das ist ja, eben ganz das ist, ein das intensives ist, Rot.
Ja. Und das ist natürlich attraktiv. Ferrari-Rot ist attraktiv, das Rot ist attraktiv. Für uns. Aber wir müssen vielleicht noch sagen, dass natürlich die Insekten, die ich vorhin aufgezählt habe, die Bestäubenden, dass die ja gar kein Rot sehen. Die sehen ja ein anderes Farbspektrum im ultravioletten Bereich. Die nennt das auch so als dunkelviolett wahr, nehme ich an. Ich weiss es nicht, aber für die ist es gar nicht rot. Aber was sie dafür sehen, sind die dunklen Schaftmau im Zentrum.
Die verpassen etwas.
Schau, jetzt haben wir ein Homalidät. Siehst du es? Jetzt geht es hier.
Schon wieder weg.
Ja, schon wieder weg. Ist wirklich schnell rundherum, hat ein bisschen Pollen gesammelt und ist wieder taubend.
Jetzt soll ich noch wieder etwas abschliessend sagen, aber...
Wir taubend jetzt auch.
Ja, wir taubend auch. Also.
Also.